Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Simon Lange. Was bisher geschah?
Also da gibt's auch keinen direkten Weg dahin, dass ich mir jetzt irgendwie gesagt hätte, mit 16 Jahren, ich werde jetzt Kaffeeröster, das ist mein Traumberuf. Das ist eigentlich so eine Leidenschaft, die entwickelt sich durch direkte Wege, dass man einfach seinen Rohkaffee-Händler wirklich auch gut und gezielt aussucht. Gibt es relativ viele schwarze Schafe, es gibt aber auch ein paar, die wirklich ganz, ganz gewissenhaft und sehr nachhaltig arbeiten, die auch wirklich die Regionen fördern, soziale Projekte fördern, also Bewusstsein bei den Leuten versuchen zu schaffen. Ich meine, viele hier in unserer Region denken eh schon einfach ein bisschen weiter, schauen über den Tellerrand hinaus. Die es noch nicht machen, die versuchen wir halt einfach da ein bisschen teilhaben zu lassen an dem Ganzen. Also was man tatsächlich einfach festhalten muss, es ist nicht das Thema Arabica, was bei uns interessant ist, was oftmals vermarktet wird als bessere Bohne, sondern es ist schon ziemlich robuster lastig. Und der Robusta ist halt einfach, der hat halt gewisse Eigenschaften, die Leute halt einfach sehr schätzen. Er ist einfach sehr, sehr, ich sag, sehr rund, sehr cremig, sehr voll vom Körper, sehr säurearm. Das sind einfach so elementare Faktoren für viele Menschen bei uns hier in der Region. In anderen Regionen Deutschlands schaut das Ganze wieder ganz anders aus. Wenn man sich mal die Großstädte anschaut, München, Berlin, Hamburg, da wird Arabica als das Einzige angepriesen. Ich weiß nicht, wie die Leute dazu stehen. Viele Leute mögen es. Also ich bin auch ein großer Fan von Arabica-Sorten. Das ist eigentlich ein bisschen wie beim Wein. Der Robusta ist einfach vergleichbar mit einem Rotwein. Der Arabica ist eher ein Weißwein. Das heißt, der Robusta ist einfach voll kräftig, schwer, cremig. Der Arabica kommt ein bisschen mehr über die spritzigen Noten. Ich glaube, dass es bei uns einfach mit dem Faktor zusammenhängt, dass wir einfach sehr, sehr weit im Süden sind in Deutschland und die italienische Kaffeekultur einfach bei uns sehr nah ist und die Italiener einfach auch viel robuster verwenden für ihre Kaffees.
Kaffee hat sich ja grandios verändert. Also meine Eltern sind noch groß geworden mit Idusho und Chibo-Kaffee. Mhm. Und wenn es mal was Gutes war, gab es Jakobs. Ja. Und da hat sich ja zum Glück sehr viel geändert. Und heute kann ich ja gar keinen Kaffee mehr trinken, sondern ich muss einen Kaffee trinken, der eine Maracuja-Note hat, der nach Toffee schmeckt und so. Ich schmeck's nicht. Was mache ich falsch?
Puh, ich sag mal, die Sensorik beim Kaffee ist sehr, sehr schwierig und sehr, sehr komplex. Da braucht man einen extrem geschulten Gaumen. Man muss auch versuchen, richtig zu probieren, weil man ja auf der Zunge auch verschiedene Punkte hat, wo man den Kaffee einfach auch anders schmeckt. Also man kann den gleichen Kaffee probieren. Wenn man ihn einfach zum Beispiel über die seitliche Zungenpartie rollen lässt, schmeckt er ganz anders, wie er schmeckt, wenn er auf der Zungenspitze zum Beispiel landet. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Man muss da halt irgendwo auch angewiesen werden und eingewiesen werden, wie man den Kaffee einfach probieren muss. Die Zubereitungsart ist natürlich auch total entscheidend, ob der Kaffee wirklich auch richtig zubereitet ist mit richtigen Mengen. Man kann halt auch nochmal im Nachhinein viel falsch machen. Und dann sind es natürlich immer, ich sag, Noten. Das heißt jetzt nicht, dass ein Kaffee nach Maracuja schmeckt, sondern es sind halt irgendwie Noten da drin, die in die Richtung gehen. Genau.
Ja, und du sagst, man kann viel falsch machen. Was sind denn so die Fehler, die man am schnellsten beheben kann als Kaffeetrinker?
In der Zubereitung.
In der Zubereitung, ja. Angefangen, kaufe ich den Kaffee gemahlen oder kaufe ich ihn als Bohne?
Ja, das ist natürlich immer ein extremer Vorteil, wenn man den Kaffee selbst mahlt. Das bestimmt einfach die Frische des Kaffees. Dann vorhin am Anfang des Gesprächs haben wir auch, ich sag mal, die Röstfrische natürlich schon angesprochen. Das ist ganz wichtig. Dann eben, dass man den Kaffee selbst mahlt, weil der Kaffee, wenn einmal gemahlen ist, dann verliert er einfach sehr, 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 sehr schnell Aromen. Und zwar, da reden wir wirklich von Minuten. Also wenn der Kaffee ein paar Minuten gemahlen ist, ist er schon ganz anders, wie wenn er komplett frisch gemahlen ist. Dann muss man natürlich einfach schauen, dass die zum Beispiel Wassertemperatur, dass die einfach richtig ist, dass das Wasser jetzt nicht kocht, aber auch nicht zu kühl ist.
Aber das ist doch für einen Normalnutzer unheimlich schwierig. Also ich habe zu Hause einen Kaffeekocher, der macht mir 100 Grad. Stelle ich die 100 Grad ein und dann nehme ich die 90 Grad?
Am besten irgendwas so bei 92, 93 Grad. Das ist eigentlich so die optimale Brühtemperatur.
Ja.
Genau. Also ich sage, wenn man das zum Beispiel nicht einstellen kann, wenn man einen Wasserkocher hat, der einfach aufkocht, dann wartet man am besten nach dem Aufkochen circa eine halbe Minute bis 40 Sekunden und gießt dann das Wasser erst auf.
Ja.
Genau.
Und dann lieber Herdkännchen oder Filter?
Also ich persönlich bin ein totaler Freund vom Filterkaffee. Das ist wieder auch extrem im Kommen, weil es halt eine einfache Zubereitungsart ist, eine sehr günstige Zubereitungsart, weil man braucht jetzt nicht wirklich, ich sag mal, ein großartiges Equipment. Das ist jetzt die Bialetti oder die Herdkanne auch. Ich persönlich bin aber dann eigentlich eher der Fan vom Filterkaffee, weil mit der Bialetti, das ist eher, ich sag mal, nichts Halbes und nichts Ganzes, was man rausbekommt. Das ist kein wirklicher Espresso und also ist jetzt nicht unbedingt mein Favoritenkaffee.
Und Filterkaffee einmal quellen lassen oder gleich reingießen?
Ja, gerne mal quellen lassen, ja.
Wie lange?
Also am besten mit einer Waage arbeiten, also so mache ich zumindest. Und dann irgendwie mit 30, 40 Gramm Wasser angießen, das kurz anquellen lassen, bis man eigentlich keine Flüssigkeit mehr sieht und dann wieder weiter aufgießen. Also in der Regel sind es so 30 Sekunden, die man quellen lässt.
Ah ja. Dann, was passiert, wenn man ihn zu lange quellen lässt, was bei mir meistens der Fall ist? Ich warte mal, bis so Bläschen kommen. Ist es dann eigentlich schon zu spät?
Ja, das ist auch wieder ein bisschen kaffeeabhängig. Also das ist tatsächlich, funktioniert jeder Kaffee auch ein bisschen anders. Auch an der Zubereitung am Siebträger. Spezialitätenkaffee, der mag es super gern, wenn er auch einfach mal ein bisschen länger läuft. Also den kann man am Siebträger zum Beispiel auch einfach mal 30, 32 Sekunden laufen lassen. Das ist gar kein Problem. Da wird er eigentlich eher besser. Und ein anderer Kaffee, der mag es halt maximal irgendwo 19, 20 Sekunden. Deswegen kann man das jetzt beim Filtern eigentlich auch nicht verallgemeinern. Also ich sag mal, es gibt immer so Richtlinien und Richtwerte, aber da ist dann immer ganz, ganz viel, ich sag mal, Gefühl eigentlich dabei und Fingerspitzengefühl. Es ist ein bisschen wie's Kochen.
Ja. Und eigentlich spielt dann wahrscheinlich noch der Wasserhärtegrad auch eine Rolle.
Ja, natürlich. Wasser ist ein total entscheidender Faktor beim Thema Kaffee. Es ist ein ganz, ganz hoher Prozentsatz von deinem Getränk ist halt einfach das Wasser. Und da gibt es ja extreme Unterschiede. Und dementsprechend kann sich natürlich der Kaffee da auch in ganz viele Richtungen verändern. Hat man eher ein weiches Wasser, wird der Kaffee gerne vielleicht mal ein bisschen säureintensiver. Hat man ein härteres Wasser, dann wird er vielleicht einfach so ein bisschen, mag vielleicht gerne mal ein bisschen überextrahiert schmecken, vielleicht ein bisschen bitterer. Das ist ganz extrem, was es da für Unterschiede gibt, ja.
Nach wie vielen Litern Kaffee kennt man all diese Kniffe?
Boah. Also, dass ich sagen kann, ich bin wirklich extrem fit in der Materie, das ist ist eigentlich noch gar nicht so lang. Also ich würde sagen, dass ich vielleicht so seit 2 Jahren wirklich von mir selber sage, ich kenne eigentlich alles. Ich kenne jede Zubereitungsart im Schlaf. Ich kann jede Mühle im Schlaf einstellen. Es ist schon ein extrem aufwendiges, zeitaufwendiges Thema, umfassendes Thema. Es ist unfassbar kompliziert alles, weil man halt einfach, ich sag mal, es ist ein extrem langer Weg von der Rohbohne bis zum fertigen Endprodukt in der Tasse. Wenn man da alle Schritte richtig machen will, dann ist es schon sehr komplex, ja.
Dann lass uns noch mal kurz zurückschrauben. Ja. Das wollte ich vorhin schon fragen, aber du hast ja gesagt, so die Bohne wird in Bezug auf ihre Qualität beurteilt. Was macht denn eine gute Kaffeebohne aus?
Also es gibt ja verschiedene Richtungen, wie jetzt ein Kaffee einfach sein kann. Es gibt ganz, ganz fruchtige Noten. Es gibt Kaffees, die in ganz andere Noten stoßen, zum Beispiel in schokoladige Reihen, ins nussige Reihen. Da gibt es auch eine ganz schöne Skalierung vom Kaffeedachverband. Also was halt immer, ich sag mal, elementar ist, ist halt einfach, ich sag mal, oder was die Qualität dann auch ausmacht, ist zum Beispiel beim Arabica die Anbauhöhe, dass der Kaffee einfach langsam wächst. Da sind die Aromen einfach deutlich runder und ausgeprägter. Und das Ganze im Einklang irgendwo mit den Säuren und mit den Bitterstoffen muss halt einfach immer passen. Also ich sag mal, wenn jetzt ein Kaffee zum Beispiel eine extreme Säure aufweist und die Aromen einfach sehr, sehr gering sind, dann kann der Kaffee halt als sehr unangenehm empfunden werden. Es muss irgendwo immer, ich sag mal, sich die Balance halten. Aroma in Hinsicht auf Säure und Bitterkeit zum Beispiel.
Wie röste ich richtig Kaffee?
Ja, das ist.
Kann ich da so etwas ausgleichen? Also wenn ich das Gefühl habe, die Bohne an sich ist etwas zu säurehaltig, das kann ich durch eine bestimmte Art des Röstens zumindest auffangen?
Also ich sag mal, wenn man eine schlechte Qualität an Rohbohne hat, dann kann man daraus keinen guten Kaffee machen. Man kann natürlich irgendwie ein bisschen was steuern, indem man einfach dann zum Beispiel eine sehr saure Bohne einfach dunkler röstet. Durch dieses dunkle Rösten nimmst du dem Kaffee schon ein bisschen die Säure weg. Aber dadurch wird er jetzt auch nicht unbedingt besser.
Okay, und wie röste ich richtig?
Da gibt's ganz interessante Wege dahin zu kommen. Also ich sag mal, sehr schwer zu erklären, wie man wirklich richtig röstet. Da hat jeder Röster auch so sein eigenes Geheimnis.
Zutat.
Ja, genau, wie er einfach, was er für Kniffe anwendet, was er an Luftzufuhr, Abfuhr macht, welche Temperatur er nimmt. Jeder Kaffee braucht auch so ein bisschen seine eigene Temperatur. Ich sag mal, so ein Faustpfand sind einfach irgendwie 200 Grad Endtemperatur und Einwurftemperatur. Genau.
Was ich auch selber in der Pfanne machen könnte.
Genau, das ist früher eigentlich so standardmäßig in der Pfanne auch von vielen Leuten daheim gemacht worden oder im Backofen. Es gibt ja auch diese traditionellen Handtrommelröster, die einfach über offenem Feuer geröstet wurden. Da kann man auch einen Kaffee rösten, ja, natürlich. Es ist halt, ich sag mal, nicht immer optimal, einfach von den Temperaturverläufen und auch von der Kontinuität. Man muss ja die Bohnen wirklich dauerhaft in Bewegung halten, sonst brennt der Kaffee halt ziemlich schnell an. Das ist in der Pfanne einfach eine mühsame Arbeit. Aber ja, es geht, ja klar.
Und wo bekäme ich dann den Kaffee her?
Den Rohkaffee?
Ja.
Also einen Rohkaffee kann man eigentlich auch immer irgendwo bei regionalen Röstern kaufen. Machen eigentlich die meisten, dass sie dann gerne auch Rohkaffee verkaufen. Ansonsten kann man den natürlich irgendwo auch, ich glaube, im Internet bestellen oder da gibt's schon Online-Händler und alles Mögliche.
Ja.
Naja, ansonsten, wie gesagt, bei den regionalen Röstern kriegt man eigentlich auch einen Rohkaffee zu kaufen, wenn man es mal gerne ausprobieren will.
Wie zufrieden bist du mit den Kaffeetrinkern in Rosenheim und Traunstein?
Ja, schon sehr zufrieden, ja.
Also es entwickelt sich da auch eine gewisse Akzeptanz, denn es ist ja eben auch kein 1-Euro-Kaffee, muss man ja auch dazu sagen.
Ja, ich sag, der, Zahn der Zeit, der ist eigentlich gerade für uns auch irgendwie ganz gut, weil einfach die Leute immer mehr wieder auf das Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, Nachhaltigkeit schauen, auch auf das Thema Qualität schauen. Die geben dann gerne einfach mal, ich sag mal, irgendwie einen Euro mehr aus, um was Gescheites, was der Bayer sagt, zu kriegen. Sind da sehr, sehr zufrieden. Also sowohl in Traunstein als auch in Rosenheim. Das wurde super angenommen und da befinden wir uns, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
In Rosenheim habt ihr einen kleinen Laden am Mittertor. Merkt man also Traunstein kenne ich jetzt gar nicht, aber merkt man eine Veränderung der Innenstadt?
Also in Rosenheim?
Oder und in Traunstein, also weil ja doch viele Geschäfte noch zumachen.
Also in Rosenheim, ich weiß nicht, ob man oder einen Unterschied aktuell schon merkt, den wird man mit Sicherheit im Laufe der nächsten 3, 4, 5 Jahre merken. Rosenheim ist unfassbar teuer von Gewerbeimmobilien. Also nur als Beispiel, der Max-Josefs-Platz ist zum Beispiel von der Quadratmeter-Miete teilweise teurer als in München die Theatinerstraße.
Okay.
Da hat sich irgendwie was aufgebläht, was eigentlich total surreal ist, weil Rosenheim ist halt einfach eine Kleinstadt und da herrscht nicht die Frequenz wie in München in der Theatinerstraße und es geht auch nicht so viel. Deswegen merkt man das auch langsam, dass teilweise Ketten wie der Jones auch einfach am Max-Josefs-Platz aus einem Laden rausgehen. Oder auch der Schubeck-Gewürzeladen, dass das dem halt auch einfach zu teuer war, dass es halt nicht passt in Relation zum Umsatz. Da wird sich, glaube ich, ganz, ganz viel tun, was für eine Stadt wie Rosenheim gut sein kann, wenn jetzt mal auch gerne ein bisschen mehr Leerstand in der Innenstadt herrscht, weil die Preise halt dann einfach mal wieder purzeln werden. Weil ich sag, so wird sich kein Junger die Gedanken machen, dass er jetzt einfach einen Laden in der Stadt aufmachen wird, weil ich sag, wenn du einen jetzt mal das Beispiel von dem Jones, ich habe da eine Netto-Kaltmiete von 6.500 Euro im Kopf, was der Laden gekostet hat an Miete, um den Laden überhaupt mal zu beziehen. Da lege ich gleich mal 3 Netto-Monatsmieten Kaution hin, dann bist du schon bei 20.000 Euro Kaution, dass du überhaupt mal in den Laden darfst.
Ja.
Dann zahlst du deine erste Miete. Wenn es noch schlecht läuft, hast du noch einen Makler dabei, der nochmal 3,57 Monatsmieten Provision haben will, dann bist du bei 50.000 Euro, dass du überhaupt mal in den Laden darfst.
Ja.
Das ist vollkommen.
Hast du noch keine Heizung und keinen Strom. Ja.
Es ist einfach total wahnsinnig. Und da, ich sag, da wird sich einfach keine coole Innenstadt in Rosenheim entwickeln. Da kommt vielleicht eine Kette, die probiert es dann aus und merkt dann wieder für sich selber, ach, das ist ziemlich teuer mit in der Relation nicht so guten Umsatz, dann gehen wir wieder raus.
Mein Müsli.
Mein Müsli ist auch ein gutes Beispiel, genau. Also da wird es noch einige mehr geben, die in baldiger Zeit einfach die Segel streichen werden. Es ist in Traunstein ein bisschen anders. Traunstein ist eigentlich relativ gut bezahlbar von den Mieten, mit fast der gleichen Frequenz wie in Rosenheim. Und also wir sprechen da davon, dass wir in Traunstein wahrscheinlich ein Viertel der Mieten zahlen wie in Rosenheim.
Ja, das ist deutlich.
Ja, und da merkt man halt auch einfach an, ich sag mal, dass sich auch die Leute ein bisschen mehr trauen, auch einfach mal einen Laden aufzumachen. Das belebt halt einfach das Geschäft und die Innenstädte.
Ja, und woran liegt das, meinst du? Ist Traunstein schon zu weit weg von München, dass es unterm Radar fliegt?
Nee, das glaube ich gar nicht, weil in den Privatimmobilien, also in Wohnungen oder in Wohnhäusern, da liegen die Mietpreise ja teilweise sogar noch über Rosenheim. Da ist es extrem teuer. Im Gewerbesektor, komischerweise eben nicht. Und woran es jetzt genau liegt, kann ich leider nicht sagen, aber es ist für uns auf alle Fälle in Ordnung, dass es in Tranström günstig ist.
Kann man sich als Gastgeber,
ja,
in diesem Fall Kaffee-Gastgeber, kann man sich seine Gäste eigentlich aussuchen?
Ich glaube schon, ja. Also ich sag mal, man kann das schon irgendwie so ein bisschen lenken, was seine Kundschaft dann auch sein wird. Also es ist einmal natürlich irgendwo die Aufmachung vom Laden, die dann irgendwo ein gewisses oder einen gewissen Schlag an Gästen irgendwie zieht. Dann ist es natürlich auch viel, wie man jetzt selbst als Gastgeber ist. Also ich sag immer, das ist bei uns irgendwie total schön, weil wir einfach nur extrem nette Gäste haben. Ich glaube, dass man das schon einfach selbst beeinflussen kann. Also wir haben ganz, ganz viele sehr, sehr interessante Leute als Gäste, sehr individuelles Publikum. Also bei uns sind einfach, also ich habe auch noch nie irgendwie sagen können, dass jetzt bei uns ein Gast irgendein Arschloch wäre. Also das war davor im Angestelltenverhältnis einfach. Wie oft habe ich das Wort in den Mund genommen? Das war bei uns einfach überhaupt nicht der Fall. Also wir haben irre nette Gäste.
Ja.
Ja.
Ja. Rosenheim und Traunstein hört es wahrscheinlich gerne.
Ja, also ich muss auch sagen, es ist wirklich in beiden Städten, wir haben irgendwie so einen eigenen Schlag an Menschen, die bei uns als Gäste kommen.
Ja. Das ist, ich finde auch, das ist eine Art von Café. Ja gut, das ist ja natürlich so dieses, auch durchaus so ein Hipster-Gedanken, so für mich als Anfang 50-Jährigen. Für mich ist das deutlich einladender als andere Geschäfte oder als andere Cafés. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, aber ich gehe immer in Rosenheim ins Cava. Das ist eine unbezahlte Werbung. Also ich hab mich riesig gefreut. Also wir haben uns ja kennengelernt, als du neben dem Johann,
ja, genau,
deinen kleinen Laden, ja, aufgemacht hast. Und seitdem, wenn das Cava offen hat, gehe ich eigentlich nur noch dahin.
Cool.
Also der Kaffee ist natürlich auch wahnsinnig, also ich finde das wahnsinnig bekömmlich.
Ja.
Also ich trinke sehr viel Kaffee und ich trinke sehr gerne sehr viel Kaffee und mache manchmal auch einen Umweg dafür.
Ja, super cool. Nee, so soll es ja auch sein. Also ich sag, gerade diesen Wohlfühlfaktor, der ist uns auch immer ganz wichtig. Also das ist auch bei uns zum Beispiel ein Kriterium, wie das Personal einfach sein soll. Wir wollen halt sehr, sehr, ich sag mal, sehr gesellige Mitarbeiter, die einfach auch auch individuell sind. Wir schreiben denen zum Beispiel nicht vor, wie sie irgendwas machen sollen, sondern die sollen einfach irgendwo sie selbst sein. Und das ist eigentlich gerade das, was den Laden dann auch interessant macht. Das ist, finde ich, auch immer wieder bei mir selber, wenn ich jetzt einfach mal in den Laden von uns reinkomme, dann ist das wie nach Hause kommen. Und das sehen ganz, ganz oft Gäste ähnlich. Also die fühlen sich irgendwie schon wie daheim. Also man weiß halt einfach, wie derjenige heißt. Man weiß, was er gerne trinkt. Das sind einfach so Faktoren, dass wenn alles irgendwie ineinander greift, dann fühlt man sich halt irgendwie heimisch. Und das ist mir persönlich immer ganz wichtig als Gastgeber, dass sich meine Kunden bei uns wieder heimfühlen. Ja.
Und du ja auch selber sagst, dass ihr den Kaffee entsprechend röstet, dass sie
genau
diese Möglichkeit auch haben. Gibt es einen Kaffeetrend, bei dem du sagst, oh nee, das müssen wir jetzt nicht mitmachen?
Also es gibt ja diesen ganz, ganz mittlerweile ganz bekannten Katzenkaffee, diesen Kopi Luwak. Das ist zum Beispiel ein absolutes No-Go. Es ist halt moralisch extrem fragwürdig, was da zum Beispiel mit den Tieren abgeht. Die werden ja wirklich damit gemästet und kriegen halt ausschließlich diese Kaffeekirschen zum Fressen, obwohl die sich natürlich ganz anders ernähren würden. Das ist jetzt was bei mir niemals ins Haus kommen würde. Natürlich gibt es auch von der Zubereitungsart Trends, die man nicht unbedingt mitgehen sollte. Das ist, auch wenn es irgendwo so ein bisschen das Thema Kaffee wieder mehr in den Fokus der Leute gerückt hat, Thema Nespresso, Kapselkaffee, für mich ein absolutes No-Go. Aber es hat so ein bisschen den Kaffee einfach wieder aktueller gemacht, auch bei der jungen Generation. Von dem her war es vielleicht für die aktuelle Zeit gar nicht so schlecht, dass man da wieder ein bisschen mehr Bewusstsein reingekriegt hat. Aber es geht halt gar nicht.
Weil der Kaffee so schlecht ist oder weil es so viel Müll produziert?
Also ich finde den Kaffee, Punkt 1, natürlich auch grausam, aber das ist immer Geschmackssache. Also dann ist es natürlich eine extreme Müllproduktion. Ich finde ja sowieso irgendwie Alu und Lebensmittel in Verbindung einfach ein bisschen schwierig. Ja, und dann ist es halt einfach auch eine Abzocke. Also wenn man das mal irgendwo auf den Kilopreis Kaffee hochrechnet, zahlt man sich ja wund. Dafür könnte man sich, ich sag mal, wenn man irgendwie 3-4 Kaffees am Tag trinkt, könnte man sich in einem Jahr von den Mehrkosten eine Siebträgermaschine kaufen. Also es ist halt irgendwo eine Verblendung.
Ja. Ja. Was bringt das Kaffeejahr 2020?
Boah, hoffentlich viel Gutes bei uns.
Für das Kawa speziell?
Wir wissen es nicht, was da auf uns zukommt. Wir wollen natürlich noch ein bisschen größer werden von den Kapazitäten her. Wir haben uns jetzt gerade nochmal einen neuen Röster gekauft mit der doppelten Produktionsmenge. Würden wir natürlich so schnell wie möglich auslasten von der Kapazität und dann war es das.
Was heißt doppelte Größe, dass man dann?
Also wir rösten auf einem 10-Kilo-Röster. Das heißt, das ist wahrscheinlich für viele Röstereien in der Umgebung gar nichts, weil die meisten rösten Minimum auf einem 30-Kilo-Röster. Ich will aber definitiv auch nicht mehr machen. Also soll wirklich sehr, sehr überschaubar sein. Ich will auch nicht irgendwann mal so groß werden wie der Dinsler, weil da leidet einfach alles andere drunter, besonders die Qualität. Sondern ich will es irgendwo einfach im Kleinen bewahren, dass ich nach wie vor irgendwo meine Röstchargen immer noch handselektieren kann, wenn irgendwie mal eine Bohne dazwischen gerutscht ist, die vielleicht noch grün ist oder verröstet ist. Die will ich halt dann einfach noch rauspicken können. Das kann man halt bei größeren Chargen nicht mehr.
Okay, dann vielen Dank.
Ja, danke auch.
Simon Lange.
Und danke.
Alles Gute für die Zukunft.
Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Teil 5b mit Simon Lange, aufgenommen am 4.11.2019.